ARD. Mit Judith Heidkamp und mit diesen Themen. Zurück im Ring. 2015 hatte er sich verabschiedet. Jetzt plant TV-Totalunterhalter Stefan Raab offenbar ein Comeback. Dazu ein Gespräch mit Frank Schwab, Medienpsychologe an der Uni Würzburg. Und dann Bayerns staatliche Theater und das Genderverbot. Zwei Welten treffen aufeinander. Morgen ist auch noch ein Tag, ein Film, der die Debatte um Femizide in Italien befeuerte. Und Bayerisch richtig sprechen. Das kann man an der Volkshochschule lernen. Wir waren dabei. Total positive Vibes aus Frankreich. Mit Super Chérie, Super Chérie, Super Chérie, Super Chérie.
M'amuse, me monte, m'amuse et me hante. Elle est toujours elle-même, c'est bien pour ça que je l'aime.
Super chérie, super chérie, super chérie.
Tellement addict que je suis accro. Accroché à ses ailes, je suis pas beau.
Millennials sind mit ihm aufgewachsen, aber jetzt war es fast ein Jahrzehnt lang ziemlich still um Stefan Raab. 2015 hat er sich von der Fernsehbühne zurückgezogen auf dem Höhepunkt seines Erfolgs mit Shows wie TV Total oder Schlag den Raab. Da hat er die deutsche Unterhaltungslandschaft seit Mitte der 90er geprägt. Und jetzt hat er zu Ostern auf Instagram sein Comeback verkündet. Im September will er mit der Ex-Boxerin Regina Halmich in den Ring steigen. Eine Neuauflage seiner Show Promi-Boxen. Sie hat auch schon gesagt, ja, es stimmt, Tickets werden verkauft. Und nach Informationen der Bild plant Raab sogar noch mehr, einen eigenen Sender nämlich. Darüber sprechen will ich mit Frank Schwab, Professor für Medienpsychologie an der Uni Würzburg. Ich grüße Sie, Herr Schwab.
Hallo.
Also in seinem Comeback-Insta-Post inszeniert Raab sich ziemlich breit grinsend in einem Fettsuit mit dickem Bauch. Dieses Ausstellen von und sich lustig machen, nicht nur über sich, sondern auch über Schwächen von anderen, das war für ihn immer schon sehr wichtig. Welche Humorsprache spricht Stefan Raab?
Ja, ich glaube, Stefan Raab ist ja eher für den gröberen Humor zuständig, also nicht so der ganz feinsinnige, so ein bisschen mit der Keule. Und es gibt ja einige Humortheorien und da wird man ihn auch eher in der Ecke so aggressiver Humor, also da wäre der Humor eine Variante des Angriffs, ne? Und auch teilweise ein bisschen so ein moralischer Angriff, normative Zurechtweisung, ne? Du weichst hier ab und natürlich ist Humor immer auch etwas, was an den Grenzen des Geschmacks oder der Normen spielt und da manchmal provoziert er dann durchaus auch.
So ein bisschen mit der Keule, das haben Sie schön gesagt. Also man könnte, glaube ich, schon sagen, dass Stefan Raab sowas war wie Spezialist für Häme, oder? Und da ist doch die interessante Frage, wir sind ja inzwischen viel sensibler geworden gegenüber Diskriminierung aller Art. Wie viele Chancen hat er denn heute auf dem Humormarkt? Was würden Sie sagen?
Ja, das ist ganz schwer zu prognostizieren. Wir haben ja auf der einen Seite haben wir diese Sensibilität, ne? Man würde sagen, das ist ja vielleicht auch eine Art von Humor, die man heute nicht mehr so pflegen würde. Und viele Komiker aus den 90ern haben gesagt, ja, ich würde diese Scherze, die ich damals gemacht habe, würde ich heute so nicht mehr machen. Das würde ich mir selber verbieten. Und da kann man natürlich gespannt sein, ob das noch funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir in den Medien, glaube ich, eine Nostalgiewelle. Es gibt viele so Retro-Formate, wo man dann auch eine Generation vielleicht nochmal vor die Bildschirme zurückholen will, weil das ja in der Vergangenheit gut funktioniert. Hat. Also ist das, ne? Gibt es so zwei widerstreitende Lager und man weiß nicht genau, wo er da landen wird.
Wie könnte das aussehen, Raab als Retro-Phänomen mit einer Show, die einen in die Nullerjahre zurückbeamt?
Ja, naja, sowas könnte das natürlich werden, ne? Dass man sehr auf die Nostalgie setzt und dann eine Neuauflage probiert und dann auch natürlich an die Zuschauerschaft denkt, die man hofft, gewinnen zu können und natürlich immer auch so in einem Auge versucht, neue Zuschauerschaft zu gewinnen. Er hat es ja auch angekündigt, er will jetzt Influencer werden und hat die sozialen Medien adressiert, ne? Und hofft vielleicht auch darauf, da auf der Schiene dann nochmal jugendliche Zuschauer vielleicht für das alte TV zurückgewinnen zu können.
Und was denken Sie ist dran an der Vorstellung von einem eigenen Raab-Sender? Welches Zielpublikum könnte der ansprechen?
Ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil das schon ein sehr ambitioniertes Projekt ist, ne? Ein eigener Sender. Fällt es mir jetzt schwer, mir das vorzustellen, aber man kann es jetzt zumindest mal ankündigen und damit wieder für Aufsehen sorgen. Also ich glaube, das ist so eine durchgehende Strategie, dass er natürlich auch bei der Ankündigung seiner Rückkehr das entsprechend szeniert und da dick aufträgt. Und da wäre ich jetzt mal vorsichtig, ob das so mit dem Sender nicht eher so eine Strategie ist, sich massiv ins Gespräch zu bringen.
Auf dem Aufmerksamkeitsmarkt hat Stefan Raab jedenfalls Erfahrung, so viel kann man sagen.
Ja.
Wie geht's Ihnen persönlich? Würden Sie sich drauf freuen?
Ich würde es auf jeden Fall anschauen, ne? Weil ich bin ja die Generation Raab. Also ich kenne ihn sozusagen gut aus der Ferne und will dann natürlich wissen, was tut er denn da? Und ich wäre aber auch, ne, vielleicht vorsichtig. Also man ändert sich ja auch mit dem Älterwerden, wird vielleicht auch sensibler. Also ich weiß genau, dass ich früher Dinge zum Schenkelklopfen fand, wo ich dann heute sage, oh, jetzt schäme ich mich fast schon ein bisschen dafür. Muss ich mal sehen, wie es mir damit dann geht. Bin ich selber gespannt.
Generation Raab ist er, sagt Frank Schwab, Professor für Medienpsychologie an der Uni Würzburg. Herzlichen Dank für das Gespräch in Bayern 2 Kulturleben.
Gerne.
Und Sie sind im Kulturupdate bei Bayern 2. 15.43 Uhr haben wir es. Seit Anfang des Monats gilt das sogenannte Genderverbot für Bayerns Schulen, Hochschulen und Behörden. Bei Behörden denkt vermutlich erstmal niemand an Bühnen, aber tatsächlich sind zumindest die Staatstheater mit gemeint. Die Irritation über die neue Anordnung ist dort besonders hoch. Das wird auch niemanden wundern, der sich schon mal mit Theaterschaffenden unterhalten hat. Die allermeisten Bühnenmenschen sprechen schon lange nur noch von SchauspielerInnen, Regisseurinnen und BühnenbildnerInnen aus verschiedenen Gründen. Und jetzt, Christoph Leibold hat sich an einigen staatlichen Häusern umgehört.
Generell muss man sagen, finden wir Verbote grundsätzlich nicht sexy und wir glauben auch nicht, dass Verbote dazu führen, dass man in einen offenen Diskurs eintritt.
Ingrid Trobitz ist Pressechefin und stellvertretende Intendantin des Münchner Residenztheaters. Das Genderverbot, sagt sie, stößt im ganzen Haus auf Unverständnis. Fortan wieder statt von zum Beispiel SchauspielerInnen lediglich von Schauspielerinnen und Schauspielern zu reden, ist für sie keine Alternative. Denn nur beim Gendern, mit dem Gendersternchen im Geschriebenen oder dem sogenannten Glottal Stop beim Sprechen, würden ja wirklich alle angesprochen. Also auch diejenigen, die sich weder als eindeutig weiblich noch männlich definieren.
Und das Bewusstsein dafür zu schaffen, ist auch ein Teil der künstlerischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Phänomenen.
Ganz ähnlich sieht das Jan-Philipp Gloger, Schauspieldirektor am Staatstheater Nürnberg. Dass das Gendern den meisten, die am Theater arbeiten, in Fleisch und Blut übergegangen ist, wie er das formuliert, hat für ihn auch mit der Kunstform selbst zu tun.
Dass geschlechtliche Identität nicht festgelegt wird, das gehört zum Theater. Das ist sozusagen, seit Shakespeare wird damit gespielt. Und ich finde, das passt einfach zum Theater als ein Ort der fluiden Identitäten.
Was indes auch am Theater nicht anders ist als im Rest der Gesellschaft, je jünger die Menschen, desto weiter verbreitet die Neigung zum Gendern. Barbara Gronau, Präsidentin der Bayerischen Theaterakademie August Everding, an der der Bühnennachwuchs ausgebildet wird, musste daher schon vergangenen Herbst heftig mit dem Kopf schütteln, als die Pläne ruchbar wurden für die jetzt in Kraft getretene Änderung der allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern, wie die neue Regelung im Amtsdeutsch heißt.
Die Studierendengeneration, mit der wir hier an der Theaterakademie zu tun haben, die brauchen überhaupt gar keine Anleitungen dazu oder Anweisungen, das bitte höflichst zu tun. Im Gegenteil, sie machen uns Vorwürfe, wenn wir das nicht tun.
Was aber nun tun, nachdem der Freistaat erklärt hat, Zitat, mehrgeschlechtliche Schreibweisen durch Wortbinnenzeichen wie Genderstern, Doppelpunkt, Gendergap oder Mediopunkt sind nun ausdrücklich unzulässig. Ingrid Trobitz vom Münchner Residenztheater beruft sich auf die Kunstfreiheit, die nicht nur für das Bühnengeschehen gilt. Das bedeutet zum Beispiel:
In Texten, die für ein Programmheft entstehen, darf selbstverständlich ganz im Sinne der künstlerischen Freiheit weitergegendert werden.
Auch Josef Köpplinger, Intendant am Staatstheater am Gärtnerplatz in München, beruft sich auf die Freiheit der Kunst. Für ihn beinhaltet diese aber auch die freie Entscheidung, to gender or not to gender.
Ich finde sowohl die Verordnung einfach zu krass, dass man es jetzt nicht machen darf oder soll. Und genauso wie die Einforderung, wenn man es nicht tut, ist man moralisch verwerflich.
Von sich selbst sagt Köpplinger, er sei kein großer Freund des Genderns. Er spricht, um alle Menschen zu adressieren, lieber vom Publikum statt von ZuschauerInnen, wohl wissend, dass solche Lösungen sich nicht überall bieten. Wie zum Beispiel lautet die gendergerechte Alternative zu Abonnenten, Abonnierende, eher nicht. Dann vielleicht doch besser AbonnentInnen. So oder so, Gärtnerplatz-Intendant Josef Köpplinger findet solche Diskussionen ohnehin eher nachrangig.
Mir ist aber weit wesentlicher, dass die Menschen eine Herzensbildung erlangen und dass das selbstverständliche Tolerieren aller Geschlechter eigentlich vor allem stehen muss. Respekt gelebt ist mir wichtiger als geschrieben.
Auch wenn für Köpplinger eine geschlechtergerechte Lebenspraxis wichtiger ist als deren Niederschlag in der Sprache, in einem ist er sich mit seinen KollegInnen der anderen Staatstheater einig. Das Gendern ist Ausdruck eines Bewusstseinswandels und der wiederum zeichnet sich auch in sprachlichen Veränderungen ab, die sich mit Verboten nicht werden aufhalten lassen. Oder wie Nürnbergs Schauspieldirektor Jan-Philipp Gloger es ausdrückt:
Man kann Sprache nicht unabhängig von gesellschaftlichen Entwicklungen und Diskursen denken, sondern da gibt es sicher ein Wechselverhältnis, was auch gerade ein Theater spiegeln kann und soll.
Christoph Leibold über die Reaktionen an den bayerischen staatlichen Theatern auf das Söder'sche Genderverbot.
Holiday Golden. Als letztes Jahr im Sommer in Deutschland noch alle darum stritten, ob Oppenheimer oder Barbie das Rennen machen würden im Zuschauerranking, da hat in Italien ein anderer Film alle Blockbuster- und Mammutproduktionen lässig hinter sich gelassen. Die Komödie C'è ancora domani, also Morgen ist auch noch ein Tag, war der erfolgreichste Film des Jahres. Eine Komödie, die es in sich hat und die es geschafft hat, in Italien eine Debatte über Femizide in Gang zu setzen. Heute kommt der Film in die deutschen Kinos. Sandra Limoncini hat mit der Regisseurin und Hauptdarstellerin gesprochen.
Delia lebt mit ihrem Mann Ivo und ihren 3 Kindern in einer schäbigen Kellerwohnung in Rom. Der Krieg ist vorbei. Es ist 1946. Ivo hat keine Arbeit und Delia hält die Familie mit Näharbeiten und einem Job bei einem Schirmmacher über Wasser. Dazu muss sie noch ihren Schwiegervater pflegen, der in einem Zimmer neben der Küche im Bett liegt. Und sie muss sich die ständigen Demütigungen ihres Mannes gefallen lassen.
Ich glaub's einfach nicht. Was geht bloß in deinem Hirn vor?
Was hab ich gemacht?
Halt den Mund! Hast du nicht mitbekommen, dass die Toilettenkette schon wieder kaputt ist? Verdammt nochmal! Sei in Zukunft vorsichtiger.
Aber Ivo ist nicht nur gemein zu seiner Frau. Er ist auch gewalttätig. Davon erzählt schon die Eröffnungsszene des Films.
Guten Morgen, Ivano.
Delia und Ivo liegen zusammen im Bett, wachen langsam auf. Delia sagt liebevoll Guten Morgen zu ihrem Ehemann. Ivo dreht sich zu ihr um und ohne ein Wort zu sagen, knallt er ihr eine, dass ihr der Kopf auf die Seite fliegt. Eine heftige Ohrfeige für Delia, aber auch eine für die Zuschauer. Regisseurin Paola Coltellesi.
Ich habe mir die erste Szene dieses Films immer genau so vorgestellt. Da ist diese Frau, die gerade eine Ohrfeige bekommen hatte und dann ihren Tag beginnt, als sei nichts geschehen. Und ich wollte es so machen, dass es zwar hart ist, aber auch die Zuschauer ein bisschen zum Lachen bringt, weil es absurd ist. Sie beginnt den Tag wie jemand, der einfach daran gewöhnt ist. Und so ist es absurd und zugleich zeigt es auch ihre Lebensrealität.
Eine Realität, die Delia akzeptiert. Trotzdem wirkt sie nie schwach. Ihre Figur erzeugt Mitgefühl, aber kein Mitleid. Eine große Stärke dieses Films. Die Hauptdarstellerin ist trotz der Armut und ihrer schwierigen Ehe eine Kämpferin. Eine Frau, die Mittel und Wege findet, sich durchzusetzen. Bis ein mysteriöser Brief eintrifft, der ihr schließlich den Mut gibt, alles über den Haufen zu werfen. Die Regisseurin Paola Coltellesi erzählt damit eine in gewissem Sinn exemplarische Geschichte. Der Film zeigt, wie Frauen in Italien seit Jahrhunderten leben, mit häuslicher Gewalt und der Vorstellung ihrer Partner, dass ihre Frauen ihnen gehören, ihr Besitz sind. In Italien hat der Film eine Debatte um Femizide ausgelöst.
E questa è una cosa che mi fa molto piacere. I dibattiti nascono da alcuni stimoli.
Das ist etwas, worüber ich mich sehr freue. Debatten muss man anstoßen. Und Geschichten können ein solcher Anstoß für eine Debatte sein. Genau das wollte ich mit dem Film erreichen. Dass Frauen und auch Männer, denn die Hälfte der Filmzuschauer sind Männer, jetzt darüber reden und sich austauschen. Durch den Film wird in Italien viel mehr über das Thema Frauenmorde gesprochen. Eine Geschichte, wie ich sie in dem Film erzähle, war überfällig.
Paola Coltellesi ist in Italien ein Star. Als Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und jetzt auch als Regisseurin. Sie ist aber auch Feministin und hat den großen Wunsch, ihr Heimatland Italien aufzurütteln, in dem jedes Jahr mehr als 120 Frauen von ihren Männern und Partnern ermordet werden. Und so absurd es klingen mag, das ist ihr ausgerechnet mit einer Komödie gelungen. Coltellesi schafft es, einen feinen Humor und manchmal auch sarkastischen Ton in die Dialoge einzuweben. Das macht »Morgen ist auch noch ein Tag« im italienischen Original »C'è ancora domani« zu einem sehr besonderen Film. Schlau, zart, zeitgemäß, witzig und zugleich hart und aufregend.
Eine Empfehlung von Sandra Limoncini. Ab heute im Kino, morgen ist auch noch ein Tag. In sozusagen eben wurde Alarm geschlagen für den süddeutschen Sprachklang. Und die UNESCO hat schon 2009 das Bayerische zur gefährdeten Sprache erklärt. Das sind die schlechten Nachrichten. Aber es gibt auch Hoffnung. Norbert Haberger hat an der VHS München einen Kurs Bayerisch für Anfänger entdeckt und dabei selbst einiges gelernt.
Wenn er nicht so viel Sauf hat, schaugert er besser aus.
Schaugert er besser aus, ganz genau.
Doppelstunde Bayerisch an der Münchner Volkshochschule.
Wenn's nicht so kalt war.
Kalt
war, da die mit dem Radl fahren.
Lehrer für den Kurs ist der studierte Dolmetscher Helmut Ettenhuber. Ein sympathischer, älterer Herr mit grauem Almöhi-Bart. Früher Reiseleiter für Fernreisen. Neben Englisch und Deutsch als Fremdsprache unterrichtet er an der Volkshochschule seit 18 Jahren auch seine Muttersprache, Bayerisch, genauer Münchnerisch. Seine Schüler international, wie er sagt.
Meine Erfahrung ist, dass die größte Gruppe
Leute sind, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Also wir würden sagen Ausländer oder Integrierte.
Marta, George oder Nermina zum Beispiel.
Ich komme ursprünglich aus der Ukraine. Ich bin aber schon 30 Jahre hier.
Ich bin der George und komme aus Ecuador.
Ursprünglich komme ich aus Bosnien und Herzegowina.
Die zweite Gruppe sind relativ junge bayerische Leute, so um die 30er, 40er rum, die bayerisch sprechende Eltern hatten und denen es in ihrer Jugend ausgetrieben wurde, sowohl von den Eltern als auch von der Schule.
Wer bei Helmut Ettenhuber bayerisch lernen will, muss Aussprache, Vokabeln und Grammatik pauken, wie bei jedem anderen Fremdsprachenkurs auch.
Hinab heißt auf bayerisch ab, hin, obi. Ja? Und herab heißt auf bayerisch ab, her, also ober. Ja? Und das ist Struktur. Und das zieht sich durch alle Wörter wie umi, eine, vieri, hintri, zuri. Ja? Und das erkläre ich und die Ausländer kapieren das haben wir alle schnellsten.
Am schwersten mit der bayerischen Aussprache tun sich Rheinländer, sagt Ettenhuber. Die kriegen ihr L nicht weg, gefolgt von den Norddeutschen, die das rollende R nicht hinbekommen. Marta aus der Ukraine hat es da einfacher.
Das war mal recht, das passt gut. Wenn's einer recht war, kammert ich um eine halbe zwei. Pfiat Ihnen und Dankeschön.
Hä? War Pfennig gut, hä?
Sie hat sich angemeldet, weil sie die Programme von bayerischen Kabarettisten besser verstehen wollte.
Also für mich ist das tatsächlich ein bisschen auch ein Ankommen. Also man kann nach 30 Jahren auch ankommen.
50.000.
Ole ist in Hamburg aufgewachsen und wohnt jetzt im Chiemgau.
Man hat ein besseres Gefühl mit den Leuten, man kennt die Sprüche, die genutzt werden, die Höflichkeitsformen, man versteht mehr gewisse Verben und sowas, also man hat ein besseres Gefühl.
Wanzen, a Schmei, hidden.
Hätten.
Schnupfwanzen.
Nermina inspirierten die Kollegen in der Arbeit, sich beim Kurs anzumelden.
Tatsächlich bin ich umgeben von Dialekt in meinem Berufsleben. Und da sind ganz, ganz viele, die nur bayerisch reden. Und da wollte ich auch einfach mitmachen.
Eigentlich sprechen immer weniger Menschen Dialekt, vor allem in den Großstädten. Die UNESCO stufte 2009 bayerisch sogar als gefährdete Sprache ein. Helmut Ettenhuber hält da mit seinem Bayerischkurs dagegen.
Ich bin nicht so pessimistisch, weil Sprachen ändern sich ja auch, ne? Und das Bayerische, das Münchnerische wird sich auch ändern. Ja, ist ja ganz logisch, die ganzen Anglizismen, die gehen ja ins Bayerische wunderbar rein. Ja, ich fahre mit dem E-Bike, oder? Ja, ist doch alles easy, oder? Ja.
Insofern, alles Chicago. Bayerisch lebt, zumindest im Kurs von Herrn Ettenhuber.
Da der dir.
Ja, ich hätte es nicht schöner sagen können. Norbert Haberger war das über Bayerisch Lernen an der Volkshochschule. Und noch eine Meldung, die Schauspielerin Vera Tschechowa ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Bekannt vom Theater und vom Film, sowohl ihre Mutter als auch ihre Großmutter waren Schauspielerinnen und der Dichter Anton Tschechow war ihr Urgroßonkel. Große Familie, großer Name, nicht immer einfach. Aber längst war sie die Vera Tschechowa, vielfach preisgekrönt. Vor 2 Jahren erschien ihre Autobiografie Überwiegend heiter. Das war die Kultur auf Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt das Team. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.